das, was wir kennen in dieser Krise, das ist eingepreist. So, das, was natürlich nicht eingepreist ist, was morgen, ich sag mal, noch so als Überraschungspaket draufgepackt werden könnte.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder das Devi und ich, der René, am Start. Ja, wie ihr eben schon an der Podcast-Überschrift lesen könnt, haben wir wieder einen altbekannten und ja, sehr besonderen Gast in unserem Podcast, und zwar den Helmut. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, warum ist der Helmut wieder da? Natürlich, weil Helmut für uns ein Riesenvorbild ist, was das Investieren angeht. Einerseits natürlich auch aufgrund seiner Rendite oder seinen Renditen, die er schon erzielt hat, und vor allem Dividenden, die er jeden Monat bekommt. Und andererseits bewundern wir ihn wirklich, wie er eben sein Wissen an uns jüngere Anleger weitergibt. Und deswegen, Helmut, nochmal einen Riesendank an dich, an die ganze Arbeit, die du leistest, und vor allem, dass du dir auch wieder die Zeit nimmst, hier in den Podcast zu kommen. Und ja, vielen Dank schon mal dafür, Helmut. Und deswegen wollte ich dich gleich mal fragen, wie geht's dir, Helmut? Alles gut bei dir?
Ja, hallo ihr beiden. Also hallo René, hallo Sebi. Mir geht's gut. Ja, vielen Dank für die schöne Anmoderation. Das ist ein tolles Kompliment. Nein, mir geht's gut. Und ich freue mich auch immer, wenn man dann mal so ein Gespräch führen kann, um eben, ich sag mal, jüngeren Investoren, die halt einfach eben noch nicht so die langjährige Erfahrungen haben, vielleicht ja auch mal in der jetzigen Zeit ein bisschen Mut zu machen. Denn ich glaube, so die Zeiten waren ja letztes Jahr ein bisschen anders. Ja. Da konnte man ja als erfahrener Anleger eher mal versuchen, die Leute so ein bisschen runterzubringen, weil man dachte eben, naja, so 15-20% Rendite, das ist doch Tagesgeschäft. So, und jetzt ist man froh, wenn es überhaupt nicht mehr weiter runtergeht. Aber wie gesagt, mir geht's gut. Und wie gesagt, auch wenn tiefe Börsen manchmal auf dem Papier nicht schön aussehen, sie haben ja doch auch einen gewissen Charme, weil mit tiefen Börsen kann man auch einiges Positives, den kann man auch einiges Positives abgewinnen.
Absolut. Ich glaube, da bist du ja auch ein gutes Beispiel, dass du da auch immer in guten Zeiten vorher gewarnt hast, dass man nicht zu euphorisch werden sollte. Aber da möchte ich jetzt gleich mal mit einer knackigen Frage einsteigen, Helmut, weil du bist jetzt seit über 40 Jahren aktiv, du hast schon viel erlebt, du hast auch natürlich schon viele andere vergangene Krisen erlebt. Würdest du jetzt sagen, die jetzige Krise oder die Krise, die jetzt auf uns zukommen könnte, ist eine der schlimmsten Krisen, die auch du an den Aktienmärkten erlebt hast, oder siehst du das Ganze gar nicht so negativ?
Also es ist schon eine Krise, die es in sich hat, aber ich muss sagen, die Finanzkrise 2007, ja, die ja so im Herbst 2007 und dann bis Anfang 2009 ging, war sehr viel heftiger. Wir Menschen spüren vielleicht die jetzige Krise deutlicher, weil wir merken es an den Preisen, die wir, ich sag mal, für Benzin zahlen müssen. Wir merken es eben an den Strom- und an den Gaspreisen. Also um uns herum wird das Leben ungemütlich. Wir merken es natürlich seit einem halben Jahr, weil wir eben in Europa, was wir ja gar nicht mehr gewohnt waren nach 70 Jahren Frieden, einen Krieg praktisch haben, der ja, ich sag mal, anderthalb Flugstunden von uns entfernt ist. Ja, also es ist ja in die Ukraine nicht weiter, als mal eben, ich sag mal, jetzt in den Urlaub nach Palma zu fliegen. So, aber jetzt rein von den Ausmaßen an den Finanzmärkten war 2008, ich sag mal, nicht nur ein bisschen, sondern erheblich bedrohlicher. Nur da haben wir es nicht gemerkt. Ja, also da hat zwar natürlich ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin, die wir damals noch hatten, mit ihrem Finanzminister dann mal auf dem Höhepunkt der Finanzkrise ein Interview gegeben und gesagt, die Spareinlagen sind sicher. Ja, aber wir haben eben nicht gemerkt, dass die Banken, ich sag mal, kurz vor dem Zusammenfall standen und einige ja zusammengefallen sind. Und um es mal so zu vergleichen, wenn die Banken oder wenn große Banken nach Lehman noch weitere zusammengebrochen wären, dann wären damals die Lichter wirklich ausgegangen. Jetzt streiten wir ja uns, ob wir im Winter ein bisschen weniger Gas haben oder mal vielleicht für 2-3 Tage, ich sag mal, das Gas oder Strom ganz ausfällt, was auch nicht schön ist. Aber verglichen mit dem Umstand, was passieren würde, wenn unser Finanzsystem weg wäre, weil eben 4 oder 5 große Banken das ganze System in den Abgrund reißen, das sind Weltenunterschied. Ja, also Insofern war 2008 viel gefährlicher. Und wir haben es ja auch bisher erlebt, also die Korrektur, die wir jetzt haben, wir haben, ich sag mal so, im Schnitt 20-25% Korrektur von oben nach unten. Gut, in den Technologiewerten haben wir teilweise auch schon Halbierungen und mehr als Halbierungen, aber die waren ja auch einfach viel zu hoch bewertet im letzten Jahr. Aber rein von der Krise, aus Börsensicht, kann man es eben eigentlich recht entspannt ansehen. Ja, und die größte Gefahr ist derzeit auch, sage ich mal nicht die Kriegsgefahr oder ich sag mal auch die jetzt dieser Umstand, dass Gaspreise so sehr hoch sind. Da wissen wir ja schon, dass das spätestens 2023, 2024 besser wird. Das große Problem sind jetzt eben die Inflation und wie hartnäckig bleibt sie. Ja? Und ich meine, natürlich, wenn die Energiepreise zurückkommen sollten, dann sollte das auch den Druck von der Inflation nehmen. Aber wir haben ja auch in anderen Sektoren, wir merken ja eigentlich die Inflation überall. Ja, wir merken sie eben auch in den Löhnen, weil eben Arbeitskräfte fehlen, weil eben dort immer mehr bezahlt werden muss. Und das Ganze ist eben, man hat in den 70er Jahren so von der Gefahr einer Lohnpreisspirale gesprochen, dass sich eben die Preise so gegenseitig hochschaukeln oder wenn jetzt eben wieder aufgerufen wird, irgendwie irgendwelche Sachen zu horten. Also ich habe heute einen großen Bericht gelesen und dass jetzt der Verband der Bierbrauer davor warnt, jetzt also Bierkästen zu Hause zu horten, weil eben irgendwo geschrieben wurde, dass eben Kohlensäure jetzt knapp wird und eben das Bier knapp werden könnte. Ja? Ich meine, alleine diese Erwartung treibt ja schon die Preise, weil es klar, wenn jetzt, ich sag mal, Leute, die jetzt eben, ich sag mal, sich normalerweise immer so einen Vorrat von für die nächsten 3-4 Wochen zu Hause in den Keller stellen, so einen Bierkasten und sagen, jetzt kaufe ich gleich mal 5 oder 6 Bierkästen, dass ich bis nächstes Jahr Januar safe bin, dann treibt das natürlich die Preise. Ja, also so eine self-fulfilling prophecy. So, und das ist nicht ganz ungefährlich. Da müssen wir also versuchen, runterzukommen.
Und Helmut, du hast ja auch jetzt gerade erwähnt, dass ja viele Aktien jetzt schon über 25-50% nachgegeben haben. Also ich meine, der globale Aktienmarkt, wenn man sich im Ganzen anschaut. Und da wollte ich dich mal fragen, denkst du, dass die aktuelle Krisensituation schon komplett in den Kursen mit eingepreist ist? Weil du hast ja, glaube ich, auch in den letzten Tagen oder Wochen auch mal in der Instagram-Story geschrieben, dass du jetzt eine sehr hohe Cashquote hast, weil du dir noch ein bisschen unsicher bist, was das Investieren angeht. Also wartest du noch ein bisschen, weil du denkst, dass eben ja die Krise noch nicht ganz eingepreist ist in den Aktienkursen?
Also das, was wir kennen in dieser Krise, das ist eingepreist. So, das, was natürlich nicht eingepreist ist, was morgen, ich sag mal, noch so als Überraschungspaket draufgepackt werden könnte. Das ist natürlich so, in so einer Krise gibt es dann, ich sag mal, Ansteckungen. Ja, da steckt ein Wirtschaftsbereich den anderen an. Wir sehen ja, wie sehr das eben alles verzahnt ist jetzt eben. Nur weil eben irgendwo die Kohlensäure knapp wird, hat das jetzt Auswirkungen darauf. Und dann kommt dazu eben noch, dass dann eben nicht nur mehr Bier gekauft wird, sondern dass die dann auch Angst haben, dass das Glas knapp wird, weil natürlich auch dann kurzfristig sehr viel mehr Glas für Bierflaschen eben zur Verfügung stehen muss. Es ist ja alles sehr verzahnt und da besteht natürlich immer das Risiko, dass natürlich dann da noch Ansteckungseffekte sind. Ja? Also der schlimmste Ansteckungseffekt für uns Menschen persönlich wäre natürlich jetzt, wenn aufgrund einer sehr schlechten wirtschaftlichen Verfassung, sprich einer, ich sag mal, tiefer werdenden Rezession, plötzlich auch die Arbeitslosenzahlen nach oben gehen würden. Ja. Also das heißt, im Moment haben wir ja eher das Problem, dass wir eigentlich Fachkräfte suchen. Aber es kann natürlich auch sein, wenn die Firmen eben merken, da tut sich nichts, ja, dass sie dann eben Kapazitäten abbauen und reduzieren. Ja, also oder reduzieren müssen, weil natürlich steigende Zinsen sind für langfristige Assets ganz schlecht, aber steigende Zinsen sind natürlich auch für Unternehmen eben ganz schlecht, vor allen Dingen natürlich auch für Unternehmen, die dann vielleicht relativ hohe Schulden haben.
Und angesichts dessen dann jetzt, Helmut, was machst du dann jetzt mit deiner Cashquote? Also bleibst du jetzt, wie der René vorher schon gesagt hast, erstmal noch an der Seitenlinie oder versuchst du jetzt vielleicht in den kommenden Wochen mit einer ersten Tranche einzusteigen und schon gezielt Werte nachzukaufen, die vielleicht gut nachgegeben haben, wo du einen guten Einstiegspreis siehst?
Ist, Ich beobachte das. Also gestern wollte ich was in New York kaufen, weil ja zu Beginn die New Yorker Börse eben einfach schwächer war. Und dann drehte sie ja. Und ich habe da eine Aktie, wo ich gedacht habe, naja, das ist fein. Die läuft heute so genau auf den Kurs drauf, wo du sie haben willst. Und dann ging der Kurs aber gestern eben noch 2% höher. Aber jetzt gucken wir mal. Also es kann ja sein, dass der Kurs jetzt eben den nächsten 2-3 Tagen wieder zurückkommt. Also das eine ist ja der Aktienmarkt, das andere sind die einzelnen Werte. Es gibt natürlich durchaus einzelne Werte, die jetzt eben zunehmend interessant sind und wo man sich dann ja auch so einen Preis zurechtgelegt hat, bei dem man dann also, ich sag mal, entweder kaufen oder aufstocken würde. Und wie gesagt, also es kann sein, dass da eben durchaus ich heute oder morgen oder übermorgen auch ein bisschen Geld mal in die Hand nehme und mal eben wieder etwas ins Depot reinpacke. Aber generell bin ich eben im Moment noch zurückhaltend, weil ich sehe im Moment noch keine Entspannung an der Zinsfront. Ja, und der Zins ist im Moment mit Abstand die größte Gefahr für die Börsen. Ja, das sehen wir ja eben im Prinzip. Also wenn irgendwas an der Zinsseite passiert, dann atmen die Aktienkurse im Moment gleich ganz kräftig durch und dann waren wir vielleicht gestern noch happy, dass es sich wieder weiter erholt hat und dann passiert irgendwas. Das hatten wir ja jetzt in den letzten 1-2 Wochen einmal, dass eben gerade dann eben negative Nachrichten von der Zinsfront dann uns, ich sag mal so, die Freude am Aktienkaufen so kurzfristig zumindest wieder etwas verdorben hat. Ja, also der Zins ist eben im Moment die so und da kann es ja selbst sein, was ja wir eigentlich alle von ausgehen, dass diese Woche die Zinsen sogar nochmal erhöht werden in Amerika, vielleicht sogar noch kräftiger als eben beim letzten Mal. Aber entscheidend ist dann immer natürlich die Musik der Fed. Ja, also ich sag mal, eine kräftige Zinserhöhung, sage ich jetzt mal wirklich um 100 Basispunkte, aber gleichzeitig mit Kommentaren so, das könnte es aber möglicherweise für dieses Jahr gewesen sein, ja, wäre ja durchaus nicht die schlechteste Nachricht. Ja, weil wenn die Zinsen dann angehoben werden, dann sind sie oben. So entscheidend ist ja immer die Signale, die Fed ausströmt, dass sie sagt, und bisher hat sie ja immer gesagt, wir haben die Zinsen erhöht und wir werden noch eins draufpacken. Ja, das war ja immer, das war ja jetzt seit der ersten Zinserhöhung, glaube ich, Mitte März, war das ja immer so, dass sie immer gesagt haben, erhöht, nächste wird kommen, erhöht, nächste wird kommen. So, und irgendwann kommt ja vielleicht auch, jetzt haben wir eben die Zinsen draufgepackt und unsere Daten zeigen oder signalisieren uns, das könnte es jetzt, sage ich mal, für dieses Jahr oder bis nächstes Jahr früher gewesen sein. Mhm.
Ich muss zugeben, du hast mich jetzt vorhin etwas neugierig gemacht, Helmut. Kann ich dir entlocken, welche Aktie es denn eventuell gewesen wäre, die du vorhattest nachzukaufen?
Ja, also die Aktie, die wollte ich gestern für $84 kaufen.
Okay.
Ist sie aber leider auf 86 hochgegangen.
So, okay.
Jetzt kann ich natürlich fies sein und sagen, einer von euch klingt sich jetzt aus dem Interview raus und geht mal durch alle 10.000 Titeln. Nein, also ich hatte ja für $100 vor ein paar Wochen das erste Mal diese Stanley Black & Decker gekauft. Und die ist ja jetzt dann eben so in einem Band um die 84, 85 und sie war gestern so Richtung 84. Und ich habe mir gesagt, so bei 84, wenn wir da mal so hinkommen oder 84 und was drunter, dann kannst du dann jetzt nochmal so, weil wie gesagt, der erste Einkauf, der war ja knapp über 100, so bei 102, 103, das ist jetzt praktisch 15% tiefer, 15, 16% tiefer und da habe ich gesagt, okay, da kaufst du jetzt mal noch ein paar Stücke dann eben, weil in etwa da so liegt auch der Buchwert des Unternehmens, also eigentlich dann, ich sag mal, eine sehr niedrige Bewertung.
Und jetzt auch zum Thema Aktien kaufen. Helmut, du bist ja ein Riesenfan von Aktien oder Unternehmen, die Dividenden ausschütten. Ja. Jetzt im Bärenmarkt sieht man ja, dass eben die Dividendenwerte schon viel einiges stabiler sind als jetzt viele Wachstumsunternehmen. Ja. Und würdest du jetzt sagen, dass man vielleicht mal draufschauen könnte, antizyklisch zu handeln, eher jetzt dann vielleicht mal das Auge auf Wachstumsunternehmen zu werfen, weil diese dann vielleicht doch mal zu stark abgestraft worden sind?
Also der Zeitpunkt wird sicherlich kommen, weil einige Wachstumswerte mir mittlerweile, also ich sag mal, eine Alphabet, die gefällt mir mittlerweile immer schon deutlich besser. Es gibt aber auch Werte, wo ich sage, auch die jetzt auch schon weit über 50% verloren haben, aber würde ich sagen, wenn ich mir da die Bewertung angucke, wäre ich immer noch vorsichtig. Zum Beispiel Nvidia ist ja auch so ein ganz großer Lieblingswert in der Community. Ich meine, ich habe jetzt den aktuellen Kurs, aber die war ja irgendwo bei 350 und jetzt dümpeln wir so irgendwo bei 145, 150 rum. Also das heißt, sie hat sich ja auch deutlich mehr als halbiert. Aber wenn ich mir die Bewertungen angucke, muss ich ja sagen, selbst wenn das Unternehmen einigermaßen kräftig wächst, und das tut es ja, sind die Bewertungen selbst heute noch stramm. Sodass ich zum Beispiel bei dem Wert immer noch nicht sagen würde, zumindest ich als Anleger, weil ich eben da auf diese Bewertungen und diese Preisdinge achte, das wäre mir noch ein bisschen zu hoch, der Kurs. Wenn ich sagen würde, möchtest du es haben, dann wäre es notwendig, dass der Kurs noch ein bisschen runterkommt. Also es gibt Technologiewerte, die sind mittlerweile so, dass ich sage, die sind eigentlich schon attraktiv. Ja? Aber das Problem ist natürlich, wir wissen nie, wo jetzt, sage ich mal, irgendwo so ein Titel dreht. Auch wenn ich sage, eine Alphabet ist jetzt attraktiv und dann nehme ich da mal ein paar Stücke ins Depot, kann der Kurs natürlich nochmal 20% fallen, weil Aktienkurse haben immer so oft diesen, sie haben so eine gewisse Überreaktion. Ja? Also sie waren ja eigentlich letztes Jahr im Frühjahr, Sommer schon zu teuer und dann sind Technologieaktien aber bis Herbst nochmal kräftig angestiegen. Also sie waren ja schon länger. So, man sagt das so, diesen irrationalen Überschwang, ja, dass dann eben so eine Übereuphorie dann entsteht und eben Werte eben irrational immer weiter überteuert sind. Und genauso ist das natürlich nach unten, ja, dass man sagt eben, man kauft jetzt dort eine Aktie, weil sie wirklich mittlerweile attraktiv ist. Also nehmen wir mal an, so eine Stanley Black & Decker, wo ich jetzt mal sage, meine Güte, das ist ein alteingesessenes Unternehmen, zahlt seit 60 Jahren eine jährlich steigende Dividende, hat kennt jeder, ist gut aufgestellt, ist beim Buchwert, aber das ist natürlich keine Garantie. Auch die kann nochmal 15-20% weiterfallen, ja, weil auch billige Aktien können eben noch deutlich tiefer gehen. Das muss man sich immer bewusst machen. Ja, aber wichtig ist ja, dass man irgendetwas einkauft, was eben einfach attraktiv bewertet ist. Ja.
Würdest du dann sagen, es ist durchaus ratsam, dann auf jeden Fall immer gerade in so einer Phase in Tranchen vorzugehen, also nicht all-in zu gehen, sondern du meintest ja auch, du hast schon eine Position Stanley Black & Decker und stockst die jetzt nochmal auf. Ich weiß nicht, nimmst du da jetzt dein ganzes Kapital, was du für diese Position gedacht hast, oder gehst du da dann wieder nur mit einer zweiten Tranche dann rein?
Ich kaufe meist, also fast immer diese Aktien eben in Tranchen. Mhm. Ja, und manchmal sind es dann zwei, aber es gibt manchmal auch dann eine dritte und eine vierte Tranche.
Okay.
Wenn ich ein Unternehmen kaufen möchte oder ins Depot aufnehmen möchte, dann und ich sag mal, ich habe einen Zielwert, dass es eben, ich sag mal, so 1% des Portfolios sein soll, dann kaufe ich trotzdem irgendwo mal die erste Tranche nur so mit 0,3 oder sowas. Ja?
Mhm. Okay.
So. Und dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder die Aktie fällt dann nochmal und dann kaufe ich mir nochmal ein Drittel nach. Ja. Oder ich kaufe jetzt eben so eine Position der Größenordnung von 0,3 und dann steigt sie eben ganz plötzlich ganz stark. So, dann ist es natürlich eine kleinere Position und dann bleibt es eben in der Regel auch eine kleinere Position. Aber gut, ich habe sie dann im Depot, ich habe halt dann weniger im Depot, aber sie läuft dann. Ja? Mhm. So, und aber ich habe bei mir eben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass in, ich sag mal, 8 bis 9 von 10 Fällen, wenn ich etwas kaufe, grundsätzlich der Kurs sowieso erst nochmal runtergeht. Ja, also insofern die statistische Wahrscheinlichkeit, dass ich da zu meiner zweiten und dritten Tranche komme, die stehen da immer ganz, ganz gut.
Also gut, wenn du dann immer die erste Tranche tätigst, Helmut, dann shorten wir dann erstmal die Aktie.
Dann macht dann die ganze Community erstmal nichts und wartet ab. Ja. Und dann lässt man mich noch die zweite Tranche kaufen und bei der dritten steigt er dann ein.
Helmut, würdest du dann auch in der aktuellen Börsenphase vor allem Privatanlegern dann eher raten, in breit gestreute ETFs zu investieren oder zu sagen, hey, schaut mal auf abgestrafte Einzelaktien? Also wie würdest du jetzt Privatanlegern eher sagen, in solchen Zeiten zu handeln?
Also das hängt natürlich jetzt von jedem individuellen einzelnen privaten Anleger ab. Also es gibt ja Anleger, die möchten gerne investieren, weil sie von der Sinnhaftigkeit überzeugt sind, dass es vollkommen richtig ist, langfristig in Sachwerte investiert zu sein. Aber die sagen, ich habe keine Lust, mich da täglich mit zu beschäftigen, mit irgendwelchen Aktien. Oder es mag ja auch sein, dass es Leute gibt, die sagen, ich habe da schlichtweg keine Zeit dafür. Ich habe irgendwie einen Beruf, da will ich vorwärts kommen. Ja, das ist so meine Karriere. So. Aber trotzdem will ich eben langfristig Aktien besitzen. Da ist ein ETF das Beste. So. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin jemand, dem macht das richtig Spaß, ich habe auch die Zeit, ich habe die Zeit und ich habe auch den Spaß daran, kann er sich durchaus hinsetzen und sagen, dann denke ich auch über Einzelaktien nach. Und wenn er das eben gut macht über die Jahre, dann hat er damit nachher sogar eine Chance, zu den, ich sag mal, 10-15% der Anleger zu werden oder dort hineinzuwachsen, dann eben vielleicht auch etwas besser zu sein als ein Index. Ja. Einzelanleger, die Aktien kaufen, aber eben irgendwo eigentlich das gar nicht so richtig wollen oder gar nicht das Verständnis dafür haben oder gar nicht die Zeit dafür haben, die werden selten mit diesem Investment eben irgendwo den Index outperformen. Die sollten eben dann auf jeden Fall dann einen ETF nehmen.
Was mich da jetzt noch interessieren würde, Helmut, jetzt bist du schon seit über 40 Jahren, habe ich vorher schon gesagt, an der Börse aktiv und hast schon einige Krisen miterlebt.
Ja.
Erkennst du was, dass sich was bei den Privatanlegern verändert hat? Also sind die Anleger informierter? Ist weniger Panik am Markt als früher? Oder würdest du sagen, im Grunde machen die Anleger noch genau dieselben Fehler wie früher?
Sie machen genau dieselben Fehler wie früher.
Okay, also wir sind nicht...
Das wird in 40 Jahren auch noch so sein. Nein, das ist eigentlich relativ simpel zu erklären, warum das so ist. Natürlich haben die Börsen sich verändert. Ja, wir haben heute viel mehr Informationen, wir haben viel mehr Technologie. Aber eins hat sich eben, und da kann ich jetzt nicht nur 40, sondern 400 Jahre bis zum Beginn der Börsen zurückgehen. Eins hat sich eben in den 400 Jahren Börsengeschichte nie verändert. Und das sind wir Menschen. Und wir sind halt geprägt von Gier und Angst. Ja? Und das bestimmt eben leider von vielen Menschen das Handeln an der Börse. So, und dann gibt es eben die wenigen, die dann eben das vor 400 Jahren ausschalten konnten, diese Gier- und Angstgefühle. Die gibt es eben auch heute noch. Und das sind eben sehr häufig auch dann die dann an der Börse langfristig sehr zufrieden abschneiden. Ja, also das ist im Prinzip erstmal eine Schulungssache, individuell, einzeln für jeden Anleger. Und egal, ob er ETFs oder eben Einzelaktien kauft, weil auch ETFs können kräftig fallen, ja, dass man einfach versucht, sich eben zu erziehen, diese Dinge wie Gier und Panik eben irgendwie auszuschalten, dass man sich davon nicht treiben lässt. Ja, also wir haben es ja letztes Jahr gesehen, ja, eins der häufigsten Symbole hier auf Instagram in den ganzen Finanzblogger-Accounts war eben diese To-the-Moon-Rakete. Von der siehst du jetzt gar nichts mehr, ja. Also wenn wir jetzt irgendwo so ein Katastrophenzeichen hätten, ja, dann würde das jetzt täglich da irgendwo quer durch die ganzen Beiträge in unserer Community gehen. So, und das ist eben so ein typisches Zeichen. Da war eben diese Gier in Verbindung mit Angst. Jetzt ist eine Nvidia, was weiß ich, von 100, doch tatsächlich von 100 Dollar auf 320 Dollar gegangen, hat sich also in weniger als, was weiß ich, 2,5, 3 Jahren verdreifacht. Und jetzt will ich dabei. Und dann ist man bei 330 eingestiegen und bei 340 drehte das Papier dann letztes Jahr. Und jetzt ist eben genau das Umgekehrte. Jetzt sieht man, der Kurs ist jetzt bei 145, 150. Und jetzt hat man plötzlich diese Angst, oh Gott, was mache ich denn, wenn der jetzt auf 100 geht, der Kurs? Ja, so. Und das muss man eben ausschalten. Oder das muss man eben sich antrainieren und lernen, dass man da versucht, eben diese Emotionen eben einfach an der Börse zu unterdrücken und sich davon nicht leiten zu lassen. Und dann funktioniert das eben schon ganz gut.
Ja, die, Ja, die Emotionen werden ja sehr stark auch von den Medien getrieben, Helmut. Und ich meine, du informierst dich ja auch immer über die aktuellen Informationen der Unternehmen. Und da würde es mich doch gleich mal interessieren und vor allem für die Zuhörer, welche Medien bzw. welche Nachrichten du dir dann immer gerne täglich anschaust. Also wo man weiß, hey, das ist eine super Berichterstattung und das wäre natürlich was für jeden Privatanleger, vor allem in den jetzigen Zeiten.
Ja. Also ich lese eigentlich sehr viele Zeitungen. Ja. Mhm. Ich lese täglich, also ich habe abonniert das Wall Street Journal, die Financial Times und hier das Deutsche Handelsblatt. Ja. Um mir da einfach mal so einen allgemeinen Überblick auch zu machen, wie unsere Welt, also um mir mal so ein Weltbild überhaupt für die Börsen zu machen. Ja. So, und natürlich berichten die auch eben, ich sag mal, über Unternehmen irgendwelche Dinge. Ich meine, man muss mal sagen, also ich sag mal, das Wichtigste, also die mit Abstand beste Zeitung seit Jahrzehnten, finde ich, ist eben einmal das Wall Street Journal und die Financial Times. Also die sind meilenweit vor dem Handelsblatt. Also ich meine, Financial Times hat ja damals Wirecard aufgedeckt, ja. Und da hat das Handelsblatt noch, ich sag mal, auf der Financial Times rumgehackt und gesagt, was beschmutzen die hier den deutschen Aktienmarkt, ja? Wirecard ist doch unser absolut Lieblingswachstumssolide. Also anstatt da auch mal einen Investigativjournalisten dran zu setzen, ja. Also wenn ihr mal seht, so die richtig großen Skandale, die wir an den Finanzmärkten haben, wurden in den letzten Jahren eigentlich immer vom Wall Street Journal oder eben von der Financial Times aufgedeckt. Ja, und das sind also wirklich hervorragende Zeitungen. Jetzt ist natürlich so, nicht jeder Anleger ist eben so gut und so fit in der Sprache Englisch, weil die beiden sind natürlich auf Englisch. Ich würde versuchen, es macht einfach Sinn, mein Englisch dann einfach zu verbessern, dass ich, und ich sage mal, wenn ich so eine Zeitung einfach jetzt mal ein halbes Jahr regelmäßig lese, dann werde ich sie auch automatisch mit meinem Englisch, was ich so bisher gelernt habe, immer besser verstehen. Ja, und man kriegt auch mal einen Blick über die Grenzen, weil natürlich deutsche Journalisten, die für eine FAZ oder das Handelsblatt schreiben, die schreiben natürlich sehr stark aus unserer deutschen Sicht. Ja. Und ich finde natürlich auch sehr interessant so die Sichtweise, wie sehen die Leute im Ausland das. Ja. Das heißt, deswegen lese ich auch unregelmäßig eben Zeitungen wie die South China Morning Post, das ist ja die führende Stadtzeitung von Hongkong. Ich lese unheimlich gern die Business Times, das ist also ein Wirtschaftsmagazin, so vergleichbar wie die Financial Times eben in Singapur, Business Times. Ich gucke in die Times of India. Das ist ja eben auch das Tolle heute am Internet, dass wir eben tatsächlich relativ zeitnah in diesen Zeitungen einfach auch immer mal regelmäßig rumblättern können.
Und du meintest ja, oder wenn man dich verfolgt, Helmut, du tauschst dich ja, also du liest nicht nur, sondern du tauschst dich ja auch oft wirklich aktiv mit anderen Investoren aus. Ich glaube, neulich hattest du jemanden aus, einen alten Bekannten aus Indien zu Gast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Wie ist denn da dann die Stimmung dort? Also sehen die es ähnlich kritisch wie jetzt wir Deutschen, weil ich habe so das Gefühl, sowas zum Beispiel das Thema Energiekrise, das ist jetzt was wir wirklich hautnah mitbekommen, hast du vorher selber erklärt. Diese Krise ist für uns einfach irgendwie zum Anfassen, sage ich jetzt einfach mal so. Und vielleicht Investoren in Indien betrifft das gar nicht so. Also sehen die das Ganze da eher deswegen viel positiver als wir oder auch vielleicht in Amerika? Ist dort die Stimmung einfach positiver gerade, weil wir es einfach, wie gesagt, hautnah miterleben?
Also Indien ist natürlich, funktioniert natürlich ganz anders als Deutschland. Und ich sag mal, in Indien hat man eben andere Probleme als bei uns, aber natürlich eine Energiekrise hat man dort im Moment überhaupt nicht, weil dort gibt es eben genügend Energie und beziehungsweise man ist ja dabei, eben das alles noch auszubauen, denn Indien ist ja auch in großen Teilen noch ein armes Land. Also es gibt in Indien im Prinzip heute deutlich mehr Smartphones, die im Einsatz sind, ein indischer Haushalt hat heute eher ein Smartphone als einen Wasseranschluss. Ja, also es kann sein, dass du schon zwei Smartphones in deiner Familie hast, aber trotzdem eben wie zum nächsten Brunnen jeden Tag irgendwie noch, ich sag mal, 500 Meter laufen musst, weil du eben zu Hause keinen eigenen Anschluss hast. Ja.
Krass.
So, und jetzt ist Indien natürlich auch sehr, 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 sehr weit auseinander. Ja. Also ich meine, wenn wir in Deutschland, ich sag mal, von zunehmender Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich sprechen, dann sollte mal, also zum Beispiel in Indien ist der Unterschied zwischen Arm und Reich ist der gewaltig. Ja? Also die reichsten Inder, die reichsten Milliardäre in Indien, ja, die sind erheblich reicher als die reichsten Milliardäre in Deutschland. Und natürlich die ärmsten Menschen in Indien sind erheblich ärmer als hier die ärmste Hartz-IV-Familie. So. Jetzt ist das Bild aber ganz anders. In Indien verschiebt sich das. Also in Indien verschwinden eben immer mehr Arme, die gestern noch arm waren und sind heute eben, irgendwo zunehmend wohlhabend oder steigen dann in den Mittelstand auf. So, deswegen ist diese Ungerechtigkeit, die in Indien herrscht, ist die eigentlich gar nicht so großes Thema, weil von der Richtung her diese Ungerechtigkeit sich abbaut, weil immer mehr Inder eben zu Wohlstand kommen. Bei uns ist es jetzt im Prinzip genau umgekehrt, weil eben immer mehr Menschen aus der Mittelschicht, und die Mittelschicht ist ja sozusagen der Erfolgsmotor unserer Wirtschaftsgeschichte gewesen. So, und die Mittelschicht hat jetzt Angst, dass sie eben zunehmend abrutscht. Ja, dass sie eben plötzlich nicht mehr ihre Gasrechnung bezahlen können, plötzlich nicht mehr ihre Stromrechnung bezahlen können. So, und dann im Worst-Case-Szenario dann, schlaflose Nächte hat, dass er seine Wohnung verliert, weil er das nicht mehr bezahlen kann. So, der Inder, der hat noch keine Wohnung, aber der träumt davon, dass er eben nächstes Jahr eine Wohnung hat, weil er eben langsam aufsteigt. So, und das sind eben das sind die gewaltigsten Unterschiede, Also der Avi, der heißt Avi, unser Freund, der ist ja 41-jähriger Investmentbanker, der hat es ganz krass gemacht. Er kommt ja aus diesem Hightech, um Bangalore, Hightech, also er ist ja ein Informatiker und ist ja eben dann bei der UBS, ich habe ihn ja bei der UBS, er ist ja da im Investmentbanking angefangen 2008, als er aus Indien kam. Und er sagte eben nur, mir fällt Folgendes auf. In Indien waren wir vor, als wir uns kennenlernten, vor 12, 13, 14 Jahren, war Indien eine Müllhalde. Und mittlerweile werden wir immer sauberer. Und deutsche Städte verdrecken immer mehr.
Ja? Krass, ja.
Ja. Also, was ja auch, wir haben hier in Bonn kann ich das als Bonner mit Sicherheit sagen. Also, diese Stadt ist heute einfach ungepflegter als vor 10, 15 Jahren. Mhm.
Ja, ich habe neulich auch erst was dazu gelesen, dass viele sich ja oder gar nicht fassen können, wie Frankfurt mittlerweile ausschaut im Bahnhofsviertel, dass man da eigentlich auch teilweise versucht hat, in den letzten Jahren da viel aufzubauen mit neuen Restaurants, mit neuen Bars für die jungen Leute etc. Und mittlerweile wird alles dort runtergewirtschaftet wieder. Ja. Vielleicht dazu noch allgemein, weil das, glaube ich, auch was ist, was gerade viele beschäftigt, auch junge Leute, die vielleicht in Zukunft hier in Deutschland natürlich Arbeitsplätze haben möchten und arbeiten wollen und den Standort Deutschland vorantreiben wollen. Wie siehst du diesen Wirtschaftsstandort Deutschland in der Zukunft? Wirtschaften wir uns gerade runter und ist Deutschland auf den absteigenden Ast, was die Wirtschaft angeht?
Also im Moment sind wir auf einem absteigenden Ast. Ich glaube, ich hatte ja gestern gerade auch mal über Europas Börsen was geschrieben, dass Europas Börsen eben, in den letzten 15 Jahren, im Schnitt so 2,5% pro Jahr zugelegt haben. Das war eben der MSCI Europe, also inklusive der Dividenden sogar. Also das heißt, also der Kursindex europäischer Aktien ist sogar etwas tiefer als 2007. Das heißt, gut, 2007 war vor der Finanzkrise, dann kam die heftige Finanzkrise. So. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns von der Finanzkrise erholt. Europäische Aktien notieren heute ganz knapp unter dem Niveau von der Finanzkrise. So. Okay. Mit den Dividenden haben wir eben 2,5% zustande gebracht. So, dann habe ich ja mal den MSCI gezeigt und habe aus diesem weltweiten MSCI Europa herausgerechnet, also nur die EU-Länder, und kam da auf, wenn ich es richtig habe, also ihr könnt es, das war eine Story, die ist jetzt weg, also ich glaube, es waren so ungefähr 8,5% Performance. Und das heißt ja, auch Amerika ist ja in die Finanzkrise 2007 brutal reingelaufen und auch andere Regionen auf dieser Welt, weil diese Finanzkrise hat ja alles damals mit runtergezogen und alle Börsen sind eben damals, 50% und mehr gefallen. So, alle haben sich jetzt erholt und stehen jetzt eben 200% höher, also praktisch dann aufs Jahr gerechnet annualisiert so 8,5%, wie ich das gestern geschrieben hatte. Nur Europa hinkt hinterher. So, und das zeigt ja auch, dass es eine gewisse Skepsis in den Standort Europa gibt, der einmal bei den Investoren selbst vor Ort ist, aber der eben auch bei den internationalen Investoren ist, die eben, einen gewissen Bogen um Deutschland herum machen. So, und das, was in Europa eben zunehmend nicht funktioniert, ist eben, dass wir den europäischen Binnenmarkt vollenden. Also ich sage mal zum Beispiel so etwas wie eine Bankenunion schaffen oder mal zum Beispiel darüber nachdenken, dass wir zum Beispiel für europäische Aktien in Europa eine einheitliche Quellensteuer machen. Aber jedes Land hat es ja anders. Also hast du französische Aktien, musst du dir umständlich Steuern zurückholen, ja, dann kriegst du da was abgezogen, angerechnet, hast du jetzt ich sag mal, holländische Aktien ist ganz einfach, da werden 15% abgezogen und da kriegst du dann, wenn du den Freibetrag ausgeschüttet hast, nur noch die Differenz abgezogen. Aber Tatsache ist, Belgien hat wieder andere Steuersätze, das sind, glaube ich, 21%. Ja. Also jedes Land kocht da so sein eigenes Süppchen, als wenn man nicht mal sagt, auch wir fördern jetzt mal den europäischen Aktienmarkt und wir machen jetzt eine einheitliche Besteuerung auf der Seite der Privatanleger, was Aktien angeht. Zum Beispiel eine einheitliche Steuer, sage ich mal, entweder von 15% oder 25%, und die gilt dann in ganz Europa. Und da wird jeder Anleger, egal ob er aus Frankreich kommt, aus Deutschland kommt, egal ob er französische oder deutsche Aktien kauft, gleich behandelt. So, das ist halt nicht. Europa, ich glaube nicht, dass es zerbrechen wird. Das ist politisch, wird man da eben, ich sag mal, alles tun, um das zu halten. Aber es ist natürlich fragil. Ja, und es liegt an den Politikern, das zu stabilisieren. Punkt zwei eben Bürokratie. Ja, jeder, der Unternehmer ist in Deutschland, kann ein Lied davon singen, aber auch viele Privatleute, wenn sie mal eben, ich sag mal, irgendwie was machen oder was brauchen. Ja, also wir haben selbst die Politiker reden ja schon davon, Bürokratieabbau. Ja, nur im Moment passiert dann noch zu wenig. Ja, das Zurückfahren von Unternehmenssteuern. Ja, also auch die Steuersätze sind einfach etwas höher. Und ich meine, ein Unternehmen überlegt sich dann halt, wenn es die Standortbedingungen anguckt, wo investiere ich? Ja, investiere ich jetzt? Ich meine, warum hat Google seinen Europasitz in der Schweiz und nicht in München? Ja, dieser Investmentbanker aus Indien, der 2008 zu uns zu UBS kam, der hatte auch ein Angebot eben bei Frankfurter Banken. Ja, so, jetzt wissen wir brauchen Arbeitskräfte, weil wir kommen ohne Fachkräfte aus dem Ausland nicht hinzu. So, unsere Regierung sagt ja, wir müssen das attraktiv machen. So, als dieser Avi eben dann sich das anguckte, da hat ihm eine deutsche Bank in Frankfurt gesagt, komm, du bist junger Investmentbanker, was weiß ich, sage ich mal, kriegst irgendwo ein Grundgehalt von 10.000, 11.000 Euro pro Monat. So, und dann weißt du ja, wenn du in Deutschland 10.000 Euro Grundgehalt hast, dann hast du netto irgendwie dann, sage ich mal, 5.600 auf dem Konto. Wenn du jetzt 10.000 in der Schweiz hast brutto, dann kriegst du netto irgendwie ungefähr 8.500 ausgezahlt. So, sowas guckt sich dann ein Inder an und sagt, okay, ruft dann in Frankfurt an, bedankt sich für das nette Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bank und unterschreibt dann eben also das heißt, man muss dann nicht nur sagen, wir wollen Arbeitskräfte haben, wir machen es attraktiv, man muss dann auch Bürokratie abbauen, dass die Leute eben einfacher ins Land reinkommen und man muss ihnen natürlich auch attraktive Gehälter anbieten. Gehälter heißt eben auch nach Abzug aller Sozialabgaben und da brauchst du ja nur die Statistiken von der OECD zu nehmen. Und da findest du, dass gerade junge Arbeitskräfte, und es geht ja darum, junge Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, dass die in Deutschland auf praktisch ein Umfeld stoßen, wo sie die höchsten Lohnnebenkosten in der ganzen OECD haben oder die zweithöchsten nach Belgien. So. Und das ist kein Problem für den DAX-Konzern, weil die BASF, die wird die Politik bitten, kümmert euch darum, dass Arbeitskräfte nach Ludwigshafen kommen. Und wenn die Politik das eben schafft, ist gut und dann profitieren wir hier in Deutschland davon. Und wenn sie es nicht schafft, dann sagt die BASF, gut, dann ziehen wir mit dem nächsten Werk eben irgendwo anders hin. Ja, das ist für den Mittelstand ist das schwieriger, aber der Mittelstand, der braucht ja auch Arbeitskräfte. Also wir bräuchten eben also einen richtigen Wurf, der eigentlich aus dem Wirtschaftsministerium kommen müsste, wo wir sagen, wir gehen jetzt mal hier ein paar richtig dicke Reformpakete an und stellen Deutschland wirtschaftlich wieder auf die Beine. Ja, also ich habe ja bis vor 5, 6 Jahren im Ausland gelebt und habe ja eben aus der Schweiz heraus erlebt, ja, was falsch gelaufen ist. Was falsch gelaufen ist eben, dass wir eben praktisch in der ganzen Phase der Regierungszeit der Frau Merkel ging es uns unheimlich gut. Wir hatten eine gut laufende Wirtschaft, wir waren Exportweltmeister. Und das heißt ja, Exportweltmeister heißt ja, wir haben die besten Produkte und die besten Dienstleistungen, die ganze Welt reißt sie uns aus den Fingern. Aber irgendwo hat man eben uns Deutsche intern, also unser Land, nicht reformiert. Eben man hat keine Altersvorsorgesysteme angegangen, ja, mit der Demografie, das wissen wir seit fast 40 Jahren, dass das jetzt auf uns zukommt, da hat man nichts gemacht. Man hat eben, ich sag mal, immer wieder Reformvorhaben einfach auf die lange Bank geschoben, hat sie nicht umgesetzt und hat halt einfach den gewaltigen Wohlstand, den wir hatten, einfach, ich sag mal, nur verwaltet. Ja, also man hat sich eigentlich so verhalten, wie unser Bundeskanzler Scholz jetzt immer sagt, ja, man hat ein dick gefülltes Sparkonto, das bringt aber keine Zinsen mehr und man hat sich eben überhaupt keine Gedanken damit gemacht, was mache ich mit meinem Sparkonto, ja, weil dann hätte unser Kanzler Scholz vielleicht auch irgendwann mal festgestellt, wie unsinnig das ist, wie er das ja immer so schön sagt, ich habe mein ganzes Geld auf dem Sparbuch, mal was anderes mit dem Geld zu machen, mal vielleicht eine Immobilie zu kaufen oder auch mal ein ETF zu kaufen. Ja, also eigentlich, und jetzt geht es darum, dass wir jetzt irgendwo so, ich sag mal so, aus unserem Schlaraffenland-Traum langsam aufwachen, ja, und ich glaube, das merken wir ja langsam, also ich glaube, immer mehr Deutsche merken ja langsam, da läuft es nicht mehr so rund, diese Erfolgsstory made in Germany. Ich meine, meine Frau und ich, wir haben viele, viele ausländische Freunde, ja. Früher, ich meine, deswegen schreibe ich auch öfters mal so über eine deutsche Lufthansa und bin ja letzte Woche wieder hängen geblieben, weil eben ein Flug mal wieder eben storniert wurde. Ja. Mich fragen mittlerweile ausländische Freunde, was ist denn bei euch los? Ich meine, früher stand Lufthansa für Qualität, Pünktlichkeit, Service. Ja, heute bist du froh, dass du überhaupt fliegen kannst, ja. Weil du eben, also entweder fällt der Flug wie letzte Woche ganz aus oder bei muss man sich vorstellen, bei 2, 3 anderen Flügen jetzt in diesem Jahr wurde halt einfach das Gepäck dann nicht weiter umgeladen und weiter transportiert. Ja? Also Dinge, die früher, Qualität made in Germany, das war ja mal ein Weltbegriff. Und heute fragen mich ausländische Freunde, was ist eigentlich bei euch los in eurem Land? Ja. Aber ich will da jetzt nicht pessimistisch sein. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da die Kurve kriegen und dass wir dann auch vielleicht zum Beispiel ein paar Jahre sehen, dass vielleicht deutsche und europäische Aktien auch besser laufen als zum Beispiel mal plötzlich amerikanische Aktien. Und dass das auch mal durchaus so, ich sag mal so 4, 5 Jahre anhalten kann. Weil man muss ja mal bedenken, es kommen ja jetzt 2 Dinge zu. Also deutsche Unternehmen werden immer billiger, ja, aber sie sind ja, also eine BASF, eine Siemens, das sind ja keine schlechten Unternehmen, aber die werden täglich billiger. So, und jetzt kommt ja noch der große Charme für ausländische Investoren. Da der Euro auch immer schwächer wird, wird es, ich sag mal, für den Amerikaner immer billiger, eben, ich sag mal, BASF zu kaufen, ja. Das heißt also, und da ja der amerikanische Kapitalmarkt viel, viel größer ist als der deutsche, ja, können die ja, also ein Investor kann ja irgendwann hingehen und sagen, ich verkaufe 1% meiner Apple-Aktien und dafür kann ich dann im Gegenzug 30% gleich aller BASF-Aktien kaufen. Und er bezahlt das mit einem kräftigen Dollar, der ja jetzt heute auch 10-12% höher ist als vor 12 Monaten. Das heißt, Da steigt ja auch die Gefahr. Und deswegen fände ich das auch so gut, dass unsere Politiker eben hier was für unseren Kapitalmarkt tun. Ja, dass man eben jetzt hier uns Deutsche animiert und sagt, guck mal, Leute, erstens ist das gut für eure Altersvorsorge. Zweitens sind das Qualitätsunternehmen. Drittens sind das Qualitätsunternehmen, die sehr, sehr, sehr preiswert sind. Und viertens möchten wir verhindern, dass eines Tages, ich sag mal, hier die Ausländer sind und plötzlich alle Ausländer hier sagen, uns gehört mittlerweile 60-70% von Siemens, uns gehört 70% von BASF, uns gehört 70% von Bayer, uns gehört, was weiß ich, 75% von Daimler. Ich meine, bei Daimler sind die beiden größten Aktionäre schon Chinesen. Und was haben die? Die haben profitiert von einem stark steigenden Daimler-Kurs und sie haben davon profitiert und sie profitieren jetzt davon, wenn sie eben, ich sag mal, ihre Investments weiter ausbauen, dass sie jetzt mit der preiswerten Währung dann eben dann einsteigen. Ja, also dass die Gefahr auch durchaus steht, dass eines Tages hier, ich sag mal, unsere Börsen, wenn wir Deutschen sie nicht haben wollen, weil die Politik nicht wach wird und das nicht für uns Deutsche attraktiv macht, dass uns irgendjemand anders dann im Prinzip diese ganzen Aktien vor der Nase wegschnappt, ja. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Dann bestimmen die ausländischen Investoren eben dann die Regeln.
Mhm. Dann vielleicht mit Blick auf die Zeit, Helmut, hier als Abschlussfrage. Wo siehst du dann, ich nehme mal den Zeitraum von 10 Jahren, geht es Deutschland oder der deutschen Wirtschaft besser als heute oder auch der europäischen Wirtschaft oder wird sich Amerika, vielleicht auch China, vielleicht auch Indien weiter oder noch mehr gegen Deutschland durchsetzen und wird Deutschland einen schlechteren, eine schlechtere Ausgangslage als gerade in der Weltwirtschaft haben?
Ich glaube, in 10 Jahren wird es allen drei Ländern besser gehen. Ja, es wird neue Probleme geben, wir werden gewisse Probleme eben lösen. Aber es liegt jetzt natürlich an uns Europäern, an uns Deutschen, erstmal unsere Hausaufgaben zu machen. Ja, das heißt, dass wir hier Reformen anstoßen, die zwingend notwendig sind, ja, um eben die Unternehmerlandschaft eben für Investoren einfach wieder attraktiver zu machen. Und das schaffe ich eben einfach, indem ich wenig Bürokratie habe, gute Rahmenbedingungen und ich sage mal, es geht ja nicht darum, die Steuern abzuschaffen, aber einfach auch wettbewerbsfähige Steuern zu haben. Ja? Und dann, warum in Gottes Namen Welt soll ich dann nicht eben eine Google im Zweifelsfalle auch mit dem Europazentrum eben, sage ich mal, nach Deutschland bekommen? Ja, weil unser Standort ist eigentlich nicht, also es gibt in Deutschland hochgebildete, gut ausgebildete Leute, es gibt eine gute Infrastruktur. So, in der Schweiz sind halt so gewisse Dinge etwas besser. Das heißt, die Bürokratie für ein Unternehmen ist deutlich niedriger und die Steuern sind eben deutlich niedriger. Und dann sagt Google, okay, dann gehen wir mit unserer Europazentrale halt nach Zürich. Ja, das heißt, dass wir da einfach unsere Hausaufgaben machen und eben da einfach wirklich besser werden. Und ich glaube eben, dass wir das schaffen, weil das haben wir 1982 schon mal geschafft. Weil wir standen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre praktisch an einem fast identischen Punkt, wo wir heute stehen. Also voller Selbstzweifel. Wir waren geplagt eben. Es war diese Diskussion um die Ungleichheit, dass die immer größer wird. Genau diese Diskussion, weil eben damals Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre der Mittelstand auch plötzlich Angst hatte, dass er abrutscht, dass er seinen Arbeitsplatz verliert, dass er seinen Wohlstand verliert. So, und damals, der einzige Unterschied damals war ein FDP-Minister, Wirtschaftsminister, und der hieß Lambsdorff. Und das kann man sich im da auch noch abrufen. Es ist immer noch auf der Webseite des Wirtschaftsministeriums abrufbar, diese Arbeitspapiere. Also Lambsdorff hat damals eben ein Wirtschaftskonzept und ein Arbeitspapier entwickelt, die deutsche Wirtschaft praktisch komplett neu aufzustellen, eben von Bürokratie. Also der ganze Aufsatz ging unter der Überschrift weniger Bürokratie, mehr Markt. So, und jetzt muss man sich natürlich einfach die Frage stellen, trauen wir uns das zu, dass eine Habeck das auch heißt? Wenn ja, wäre es gut, wenn nicht, sollten wir auswechseln.
Ich würde sagen, Helmut, mit dieser Frage, die lassen wir jetzt mal im Raum stehen und die kann dann vielleicht jeder Zuhörer für sich selbst beantworten, was er denkt, was die richtige Antwort ist. Ich danke dir ganz herzlich, Helmut, für deine Antworten heute wieder. Ich kann nur nochmal auch was vom René von Eingang erwähnen. Wirklich mega die Arbeit, die du leistest. Ich glaube, du bringst unfassbar viel Mehrwert und hilfst so vielen jungen Menschen weiter, unter anderem eben auch uns. In diesem Sinne, Helmut, ich würde dir das letzte Wort übergeben und danke, dass du heute wieder mit dabei warst in unserem Podcast.
Ja, nee, also vielen Dank euch beiden. Also ich kann mich da kurz fassen. Es hat wieder Spaß gemacht und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir sollten den Kopf nicht in den Sand stecken. Also wir kommen da wieder raus, weil wir es vor 40 Jahren schon mal geschafft haben. Ja? Und nur by the way, in den darauffolgenden 5 Jahren hat sich der DAX verdreifacht.
Das lasse ich jetzt so als Schlusswort stehen. Ja. Super. Leute, bis dann zur nächsten Folge. Macht's gut.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.